Und ich möchte gleich in Medias Res gehen und Sie mit einigen Fragen bombardieren, sozusagen auch ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Und ganz vorweg möchte ich Ihnen zuerst einmal mit einem Fall beginnen. Ein 27-jähriger männlicher Patient, der stationär aufgenommen wird mit Bauchschmerzen und Atemnot. Von der Anamnese ist eine Polytoxikomanie bekannt, die allerdings schon Jahre zurückliegt. Der Patient hat damals von Nikotin, Amphetaminen, Cannabinoiden und Kokain mehrere Dinge eingenommen. Er hat außerdem noch eine Katheterablation von den Kardiologen erhalten, einige Jahre davor. Der Patient präsentiert sich mit einem klinischen Status, der doch deutlich reduziert imponiert. Der Blutdruck ist normal. Auffallend ist, dass der Patient tachypnoisch ist. Bezüglich der Bauchschmerzen muss man sagen, dass der klinische Status dahingehend auffällig ist, dass der Patient zwar einen weichen Bauch hat, aber doch einen mäßiggradigen, diffusen Druckschmerz. Und die Darmgeräusche sind allerdings völlig normal. Abwehrspannung haben wir nicht. Was die Dyspne angeht, hilft uns die klinische Untersuchung wenig weiter. Sowohl die Auskultation als auch die Perkussion bei den Patienten sind völlig unauffällig. Wir haben eine leicht subfebrile Temperatur. So viel zum klinischen Status. Nun, Sie werden jetzt an viele mögliche Differentialdiagnosen denken, einerseits an abdominelle Pathologien vom Ulkus über die Pankreatitis, die Peritonitis und so weiter. Ihnen werden wahrscheinlich auch viele pulmonale Differentialdiagnosen einfallen, von einem Infekt, von der Bronchitis, Pneumonie bis zur Pulmonalembolie. Oder hat der Patient vielleicht doch etwas ganz anderes? Und dazu möchte ich Ihnen die erste Frage stellen. Womit würden Sie jetzt in Ihrer klinischen Diagnostik hier beginnen bei dem Patienten? Glauben Sie an die abdominelle Pathologie? Glauben Sie an die pulmonale Pathologie? Was würden Sie hier machen? Gleich ein Abdomen-CT, um nichts zu übersehen, ein Thoraxröntgen, ein Spiral-CT der Lunge, um vielleicht gleich definitiv hier eine pulmonale Embolie auszuschließen oder nachzuweisen? Würden Sie eine Blutgasanalyse machen? Oder würden Sie mal sagen, ich nehme Blut ab und ich warte, bis alle Befunde da sind? Ich bitte Sie jetzt einmal ganz kurz zu wählen. Die Antwort haben wir, okay, Dora, die vierte Antwort, da stimme ich Ihnen völlig überein. Es ist so, dass sicherlich alles andere, es ist ein Patient, dem es nicht, offenbar klinisch nicht gut geht, der kommt, auch seine Vitalparameter durchaus zum Teil besorgniserregend verändert sind, die Tachykardie, die Tachypnoe. Die arterielle Blutgasanalyse ist sicher das erste Tool, das Sie einmal klinisch durchführen werden und Sie kommen damit schon ganz weit. Sie gewinnen Auskunft über die Oxygenierung des Patienten, Sie bekommen durch seinen CO2-Status auch Hinweise, inwieweit die Ventilation gestört ist, Sie bekommen quasi auch Elektrolyte inklusive des Kaliums, Sie bekommen ein Laktat und einen Blutzucker akut und natürlich auch eine Säurebasenanalyse. Also Sie haben sozusagen viele Parameter, die Ihnen einmal helfen. Gehört der Patient vielleicht auf eine Überwachungs- oder Intensivstation, auf eine Normalstation oder kann ich den Patienten vielleicht auch gleich wieder nach Hause schicken? Gut, also zurücklehnen, Tee trinken, abwarten ist ja sicherlich nicht so günstig. Ich habe Ihnen hier den Auszug der arteriellen Blutgasanalyse dieses Patienten gegeben. Sie sehen hier die Werte des PO2s, PCO2, den pH-Wert. Ich habe hier oben rechts auch noch einmal draufgeschrieben, für die, die nicht ganz so vertraut sind mit Blutgasen, wo die Normalbereiche liegen. Und anhand dieser Konstellation möchte ich Sie jetzt fragen, was wäre hier jetzt Ihre Differentialdiagnose? Würden Sie sagen, es ist ein septischer Schock mit einer Laktazidose, eine diabetische Ketoazidose oder würden Sie sagen, es ist eine respiratorische Alkalose? Das PCO2 ist ja sehr niedrig. Ich bitte Sie jetzt auch kurz zu wählen. Ja, Sie sagen zwei, die diabetische Ketoazidose, das ist völlig richtig. Zum septischen Schock muss man sagen, also von Schock ist hier bei dem Patienten noch nicht viel zu merken, er hat noch einen normalen arteriellen Blutdruck. Das Laktat könnte Sie natürlich ein bisschen in die Richtung der gestörten Mikrozirkulation führen. Betrachtet man aber die SIRS- oder Sepsis-Kriterien, so sind die sicherlich nicht zur Gänze hier erfüllt von dem Patienten. Diabetische Ketoazidose ist das Naheliegendste, weil Sie auch einen sehr hohen Blutzucker hier bei dem Patienten von 570 Milligramm pro Deziliter sehen. Die respiratorische Alkalose scheidet wohl aus, da der pH-Wert des Patienten eindeutig im sauren Bereich liegt, das Bicarbonat erniedrigt ist und das erniedrigte PCO2 Ausdruck einer Gegenregulation, einer Hyperventilation ist. Also völlig richtig, die diabetische Ketoazidose. Sie sehen hier noch einen Auszug der Laborparameter, die Sie vielleicht schlecht lesen können. Wir haben hier bei dem Patienten eine akute Nierenfunktionsverschlechterung mit 2,5 Kreatinin. Das CRP ist ein bisschen erhöht, allerdings nicht besonders auffällig. Sie sehen hier allerdings auch eine Leukozytose von 31.000. Wie gesagt, ja, die nehmen wir so einmal zur Kenntnis, aber für eine Sias oder Sepsis ist das sicherlich zu wenig. Vor allem haben wir hier den erhöhten Blutzucker, den ich Ihnen gesagt habe. Nun machen wir einen ganz kurzen Exkurs, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist für die Gestaltung der Therapie in die Störungen des Säurebasenhaushaltes. Sie alle kennen die Azidosen, die Alkalosen, die letztendlich dann zu einer Azidämie führen oder auch zu einer Alkalämie. Und wenn man sich jetzt ansieht, was unser Patient hat, sehen Sie den erniedrigten pH-Wert. Sie sehen das erniedrigte Bicarbonat, also wir haben es hier mit einer metabolischen Azidose zu tun bei dem Patienten. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das niedrige PCO2 ist sicherlich hier ein Ausdruck der respiratorischen Gegenregulation, die dazu dient, den pH-Wert in Richtung Normalität zu führen. Allerdings muss man nebenbei bemerkt sagen, es gibt keine Gegenregulation, die den pH-Wert normalisiert. Das ist unphysiologisch. Aber immerhin bei diesem Patienten metabolische Azidose mit respiratorischer Gegenregulation. Das nächste, und damit möchte ich noch einen kleinen Exkurs, bevor wir zu den therapeutischen und pathophysiologischen Überlegungen kommen, ein kleiner Ausflug in die Anionenlücke. Ich hoffe, es gehen jetzt nicht alle nach Hause. Es ist so, dass die Azidose grundsätzlich dadurch entsteht die metabolische, dass das Bicarbonat niedrig ist und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder geht das Bicarbonat verloren, wie beim Durchfall, das ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass das Bicarbonat nicht genug regeneriert wird, wie bei den Nierenerkrankungen. Oder es ist so, dass Bicarbonat in seiner Eigenschaft als Puffer verbraucht wird. Und wenn Bicarbonat als Puffer verbraucht wird, wird es dann verbraucht, wenn wir unseren Organismus mit irgendeiner Säure belasten. Und diese Säure, Sie werden es dann noch sehen, kann eine endogene oder eine exogene Säure sein. Aber allen Säuren ist gemeinsam, dass sie zerfallen in H+-Ionen und in ein Anion. Und dieses Anion, was überbleibt, ist sozusagen diese Anionenlücke. Und die kann man hier ausrechnen, indem man die messbaren Anionen von den messbaren Kationen abzieht. Dann kommt man vereinfacht hier eben mit dieser Formel auf einen Wert von ungefähr 12 plus minus 4. Nun, welche Azidosen sind es nun, die mit einer hohen Anionenlücke einhergehen? Und Sie können sich das ganz einfach anhand der diabetischen Kussmaulschenatmung merken als Kussmehl. Es gehört dazu die Ketoazidose, die Uremie, Salicylatvergiftung, Methanolvergiftung, Ethylenglykolvergiftung und die Lactazidose. Aber letztendlich sind es drei endogene Krankheitsbilder. Die Uremie können wir anhand des normalen Serumkreatinins ausschließen. Die Lactazidose mit 5,6 erklärt uns sicherlich nicht das Bicarbonat von 8. Das ist viel zu ausgeprägt, also es bleibt hier sozusagen nur die Ketoazidose übrig. Warum ich Ihnen das nahe bringe, darauf komme ich noch zurück, weil sonst hätte ich die Anionenlücke weggelassen, aber Sie können dann nachher sehen anhand der Therapiesteuerung, dass es vielleicht doch ganz gut ist, die Anionenlücke im Verlauf dieser Patienten sich ein bisschen anzusehen. Also wie gesagt, hier noch einmal, wie kann es zu einer Bicarbonaterniedrigung kommen? Durch eine Vergrößerung dieser Anionenlücke oder durch eine Zunahme des Serumchlorids. Und auf das komme ich dann noch kurz zurück. Nun, Sie sehen hier noch einmal die Auszüge des Patienten. Das ist die Originalkurve unserer Intensivstation, 570 Blutzucker. Sie sehen hier den pH-Wert und wir haben uns auch hier jetzt die Anionenlücke ausgerechnet und die beträgt 31. Das bedeutet, dass Sie hier quasi eine um 20 praktisch erhöhte Anionenlücke haben und das zusammen mit dem Blutzucker, den wir hier von 570 haben, spricht uns doch recht eindeutig für eine diabetische Ketoazidose. Hier noch einmal zusammengefasst, das was wir gesagt haben, metabolische Azidose, niedriges Bicarbonat, respiratorische Gegenregulation und letztendlich, wenn wir das Ganze kombiniert haben mit einer exzessiven Erhöhung des Blutzuckers, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir es mit einer diabetischen Ketoazidose bei unserem Patienten zu tun haben. Nun, wie kommt es dazu? Kleiner Exkurs in die Pathophysiologie, weil sich daraus eigentlich auch die komplette Therapie ganz elegant ergibt, ohne dass Sie was Spezielles lernen müssen. Wir haben normales Insulin, ein anaboles Hormon, also ein Hormon, das dafür sorgt, dass nicht nur der Blutzuckerspiegel sinkt, nachdem wir gegessen haben, sondern auch ein Hormon, das zum Aufbau von Reserven sorgt, postprandial. Es wird Glucose aufgenommen ins Fettgewebe, dort wird es umgewandelt in Triglyceride, das, was wir weniger schätzen. Es werden Fettreserven angelegt, es geht die Glucose in den Muskel, führt dort zum Energiebereitstellung für unsere Alltagstätigkeiten und für sportliche Tätigkeiten, und es wird die Glucose in der Leber gespeichert, nachdem wir gegessen haben. Nun, was passiert jetzt, wenn kein Insulin da ist oder zu wenig Insulin da ist? Und das kennzeichnet ja letztendlich einen vor allem Typ-1-Diabetiker, der auf Autoimmunbasis eine Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen aufweist. Wir sehen, dass sozusagen die Glucose nicht mehr in den Muskel kann, nicht mehr in das Fett hinein kann, und dass nicht nur dieser anabole Effekt des Insulins wegfällt, sondern dass die Katabolen kontrainsulinären Hormone überhand nehmen. Und das sind die Glukokortikoide und das sind die Katecholamine. Und letztendlich kommt es dazu, dass hier nicht Fett gespeichert wird aus Glucose, sondern dass sogar das Fett, das gespeichert ist, in den Adipozyten gespalten wird, dass es zur Lipolyse kommt, dass es zu einer Überschwemmung des Organismus mit freien Fettsäuren kommt, und zwar in einem Ausmaß, dass quasi die Leber mit der Verstoffwechselung überfordert ist und dass es zu einem alternativen Stoffwechselweg kommt und zur Ketonkörperbildung kommt. Und genau diese Bildung von Ketonkörpern ist es, die uns die Azidose macht. Also die Lipolyse ist die Ursache für die Azidose, die enthemmte Lipolyse. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den hohen Blutzuckerspiegel. Das versteht sich von selbst, wenn das Insulin fehlt. Der exorbitante erhöhte Glukosespiegel im Blut führt zu einer vermehrten Glukosefiltration in der Niere. Und Sie wissen, dass die Nierenschwelle etwa bei 200 Milligramm pro Deziliter liegt. Und wenn die Glukosespiegel höher sind, kommt es zur Glukosorie. Und Glukosorie bedeutet osmotische Diurese und bedeutet Exsikkose des Patienten. Wir haben ja auch gesehen, der Patient hat ein akutes Nierenversagen mit 2,5 Kreatinin. Und das trotz seiner jungen Jahre. Es kommt also zu massiven Flüssigkeitsdefizienzen. Nun, meine nächste Frage anhand dieses pathophysiologischen Hintergrundes: Was würden Sie jetzt machen? Würden Sie subkutan Insulin geben, ein schnelles oder vielleicht ein Basalinsulin oder ein Mischinsulin? Würden Sie einen Insulinperfusor anhängen? Würden Sie dem Patienten sagen, wenn er exsikiert ist, er möge viel trinken? Würden Sie Flüssigkeit IV geben plus einen Insulinperfusor? Oder würden Sie ganz pragmatisch sagen, geben wir mal 3 Tabletten Diamicron und warten wir mal ab, was passiert? Ich bitte Sie jetzt kurz zu wählen. Sie haben 6 Möglichkeiten, ja. Gut, Sie haben den Punkt 5 genommen. Ja, da steht so viel da wird schon was drinnen sein, was richtig ist, nicht? Das war ganz pragmatisch, sehr gut angedacht. Man muss sagen, den Punkt 6 mit den oralen Antidiabetikern, Sie werden dazu heute noch einiges hören von meinem Kollegen, den können wir mal ad acta legen. Wie es hier aussieht, handelt es sich um einen Typ 1 Diabetes, wie Sie wahrscheinlich wohlgemerkt auch hier gesehen haben, junger Patient, plötzliche Manifestation. Subkutaninsulin wird bei Entgleisungen, bei Exsikkose, bei schlechter Gewebsperfusion einfach schlecht resorbiert. Also es ist sicherlich günstiger, Insulin IV zu geben. Alleine Insulin wird nicht viel bringen, weil Sie haben gesehen, dass das zweite Problem des Patienten die Hypovolemie ist. Und Sie müssen beide Dinge korrigieren. Sie müssen den Volumenstatus auffüllen, nicht zuletzt auch deswegen, um die Nierenperfusion wieder zu verbessern und auch die Niere als Art Überlaufventil wieder in Gang zu werfen. Weil ein Patient mit 2,5 Kreatinin, der im Nierenversagen ist, filtriert weniger Glucose. Das heißt, es ist auch die Möglichkeit, Glucosurie zu haben, immer weniger. Also die Hypovolemie auszugleichen, ist ein ganz wesentlicher Punkt, und Sie haben das sehr richtig gesagt. Es ist sicherlich so, dass wir mal mit der Flüssigkeitsgabe beginnen und mit der Insulingabe. Ein Punkt vielleicht noch, das Kalium. Insulin führt zu einer Verschiebung von Kalium von extra nach intrazellulär, also bitte nie Insulin geben bei einem Kalium unter 3,5. Dort sollte man zuerst Kalium substituieren. Bei einem Kalium über 5 brauchen wir in der Regel auch kein Kalium a priori geben, aber so zwischen 3,5 und 5 ist es sicher günstig, gleich Kalium dazuzugeben. Gut, hier noch ein bisschen ein Schema, was man so tun kann. Sie geben sehr, sehr viel Flüssigkeit, das wollte ich hier nur sagen, 1 Liter praktisch ungezählt, und dann beginnen Sie so faustregelmäßig ungefähr. Sie können das auch anders machen, aber es zeigt Ihnen ganz gut, wie viel Flüssigkeit Sie brauchen. 1 Liter über 1 Stunde, der zweite über 2, der dritte über 3. Wenn man das dann zusammenrechnet, kommt man 5, 6, 7, 8 Litern oft in 24 Stunden. Sie geben Insulin über die Motorspritze, Sie können alles nehmen. Sie können jedes schnelle Insulin nehmen, Sie können das alte Actrapid nehmen oder irgendein Insulinanalogon, das kurz wirkt. Das ist bei der IV-Gabe nicht von vorrangiger Bedeutung. Aus pharmakokinetischen Gründen gibt man oft noch einen Insulinbolus am Anfang, ungefähr auch so 2 bis 6 Einheiten. Und dann, ich persönlich beginne meistens sehr niedrig mit 2 Einheiten pro Stunde. Es geht Ihnen ja primär nicht um die Glucose zu senken, sondern das, worum es geht, ist eigentlich die Lipolyse zu supprimieren und durch die Suppression der Lipolyse den Patienten aus einer Ketonkörperbildung herauszubringen und letztendlich auch aus dieser schweren Azidose herauszubringen. Also Sie brauchen hier keine sehr, sehr hohen Insulindosen. Sie können ruhig aus einmal niedrig anfangen. Sie sehen hier, dass dieser Patient hier bei uns eine Flüssigkeitsmenge hier vom Abend weg, also von ungefähr da von 20 Uhr, wo er da gekommen ist, 20:45 bis nächsten Tag um 8 einmal 5 Liter Infusionen bekommen hat. Ja. Also das ist natürlich bei jungen Menschen möglich. Sollten Sie es allerdings mit 60, 70-jährigen Herrschaften zu tun haben, sollten wir schon noch ein bisschen aufpassen auf die kardiale Anamnese, auf das Lungenröntgen. Und es ist auch ganz elegant, auf den Harnausfuhr zu schauen, weil natürlich es auch Patienten gibt, die in einem echten Nierenversagen sind und anurisch werden. Das ist zwar selten bei Jungen, aber da sollte man nicht übersehen, dass der Patient keinen Harn hat. Also es wäre schon gut, auch hier eine Bilanz dazu zu machen. Gut, jetzt stehen Sie vor dieser Situation 12 Stunden später. Das ist das, was passiert ist. Sie haben oben die Gase, Sie haben unten die Blutgase und Sie sehen, es ist eigentlich einmal alles besser geworden. Der pH-Wert ist angestiegen auf 7,3, das Bicarbonat ist angestiegen von 8 auf 12, der Patient hyperventiliert nicht mehr so stark, das Laktat hat sich normalisiert, der Blutzucker beträgt 87 Milligramm pro Deziliter. Was machen Sie jetzt? Sie drehen das Insulin ab, damit der Patient keinen Hypo kriegt. Sie sagen ihm, er soll essen. Sie reduzieren das Insulin und geben ihm eine glukosehältige Infusion. Oder Sie sagen, 87 wird schon nichts passieren, schauen wir in einer Stunde noch einmal nach. Ich bitte Sie jetzt zu wählen, was Sie hier tun würden, anhand dieser pathophysiologischen Überlegungen, die ich Ihnen versucht habe, nahezubringen. Ja, da wird schon ein bisschen divergenter. Man sieht aber doch, dass sich die meisten für den Punkt 3 entschieden haben und das ist eigentlich auch der richtige Punkt. Zu Punkt 1 muss man sagen, den Insulinperfuser ausschalten, das ist so ziemlich das Einzige, was Sie eigentlich nicht tun sollten von den Punkten. Das ist nämlich wirklich falsch, weil es geht eigentlich darum, dass Sie die Lipolyse des Patienten supprimieren wollen. Sie wollen dem Patienten ja sozusagen einen Nachschub an Ketonkörpern ersparen und wollen ihn aus der metabolischen Azidose herausbringen. Das heißt, wir können wirklich erst dann, wenn dieser Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen ist, wirklich das Insulin wieder umstellen auf Subkutan. Aber pausieren und abdrehen würde ich Ihnen auf keinen Fall. Je nach Zustand, Patient essen lassen, wie gesagt, wenn es ihm nicht gut geht, würde ich davon Abstand nehmen. Viele Patienten ist übel, die erbrechen, haben durchaus auch mehr Aspirationsgefahr, wenn sie beeinträchtigt sind in diesem Zustand. Sicherlich die beste Möglichkeit ist einmal Insulin zu reduzieren und glukosehältige Infusionen zu geben. Sie versuchen den Patienten auf einer Glukosespiegel zwischen 150 und 200 zu halten. Es geht ja, wie gesagt, primär nicht um den Blutzucker. Die Prämisse muss sein, Blutzucker unter die Nierenschwelle, sprich unter 200, damit die Glucosurie, also sozusagen die osmotische Diurese abnimmt und der Flüssigkeitsmangel sich nicht noch weiter aggraviert. Und das Zweite ist, so viel Insulin zu geben, dass der Patient seine Lipolyse unterbindet. Und Sie brauchen für die Suppression der Lipolyse wenig Insulin. Es reicht eine halbe Einheit bis Einheit pro Stunde. Also Sie müssen jetzt nicht hier 2 Einheiten pro Stunde weiterlaufen lassen und viel Glucose infundieren. Sie können reduzieren auf eine halbe Einheit bis Einheit pro Stunde und ein bisschen eine glukosehältige Infusion dazugeben. Aber die Antwort ist sicher, wie die meisten, das ungefähr die Hälfte auch gesagt haben, ist sicherlich Insulin reduzieren und Glukose dazu. Gut, das nächste, und das ist die nächste Frage, die auch auf dem Alltag Schwierigkeiten macht, wann würden Sie den Patienten jetzt auf Subkutaninsulin umstellen? Ja? Wenn der Zucker schön ist, bis das Insulinspritzen gelernt hat, kann länger dauern natürlich, ne? Wenn der Patient zu essen beginnt, würden Sie sich an den Blutgasen orientieren oder, und leider ist der Punkt 6 oft ein Grund, der Patient sagt, mir geht's besser, ich will aufstehen und rauchen gehen, ja, und den Perfuser will er abgehängt haben. Was würden Sie hier sagen, woran Sie sich hier orientieren, in Ihrer Entscheidung, Insulin von IV auf subkutan umzustellen? Ja, also Sie sehen hier eigentlich, ja, also 1, 5, 6 sagt niemand, das ist richtig. Es ist eigentlich eindeutig und man muss sagen, es haben hier sicherlich, muss man sagen, fast 90% von Ihnen völlig recht. Es ist so, dass Punkt 4 und Punkt 5 richtig sind in der Praxis und ich muss auch sagen, das ist bei uns meistens so, auf der Überwachungsstation schauen alle auf Punkt 4 und schauen sich das Serumbicarbonat an, was ein ganz guter Parameter ist. Ich persönlich würde aber doch den Punkt 5 als die richtige Antwort gelten lassen und ich sage Ihnen auch gleich warum und dann sind wir jetzt wieder dort, warum ich Sie mit dieser Anionenlücke am Anfang unliebsamerweise ein bisschen gequält habe. Also einerseits hier noch einmal die Algorithmen, wie wir vorgehen. Der Blutzucker sollte zwischen 50 und 100 pro Stunde absinken. Warum? Nicht mehr. Wenn der Blutzucker zu schnell absinkt, kommt es dazu, dass er zwar extrazellulär absinkt, aber innerhalb der Blut-Hirn-Schranke langsamer absinkt und dann kann es zu einem osmotischen Wassershifting nach intratekal kommen und zum Hirnödem. Ja? Also Blutzucker 50 bis 100 sollte absinken, die Insulindosis passen wir an. Wir orientieren uns primär an der Anionenlücke, ich zeige Ihnen das dann noch grafisch, warum das ganz gut ist. Und auf Subkutan stellen wir eigentlich erst dann um, wenn die Anionenlücke normal ist. Nun, warum Anionenlücke und warum nicht Bicarbonat? Und es ist nicht einmal schon bei uns passiert und auch immer wieder im Haus, wenn Sie sich Infusionslösungen anschauen und sich wirklich einmal anschauen, was man verwendet, dann gibt es hier die roten, die man nicht verwenden sollte, das ist die rote Ampel und die grünen, die sozusagen hier freie Bahn haben und wir sehen, worin unterscheiden sich diese Lösungen, die bösen und die guten, sie unterscheiden sich durch ihren Chloridgehalt. Und die isotone Kochsalzlösung ist mit Sicherheit unphysiologisch und keine Infusionslösung, die meinem Patienten 5 oder 10 Liter gibt, weil sie unphysiologisch viel Chlorid hat. Und letztendlich kann es durch diese Chloridbelastung dazu kommen, wie Sie hier sehen, dass Sie zwar die Anionenlücke normalisieren durch den Insulinperfuser und durch Ihre Therapie, den Patienten aber gleichzeitig in eine hyperchloremische Azidose hineinbringen durch die Infusionstherapie. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht einmal passiert, wo ein Patient dann schon als sozusagen ausreichend behandelt gegolten hat und plötzlich heißt nach 24 Stunden, der Patient kommt jetzt schon wieder in die Ketoazidose, weil das Bicarbonat sinkt. Machen Sie hier einen Blick auf die Anionenlücke, sehen Sie meistens, dass diese völlig normal ist und diese Azidose, in die der Patient hineinrutscht, eine hyperchloremische, iatrogene Azidose ist durch die falsche Infusionslösung. Also bitte, hier kann man auch ein bisschen etwas tun anhand der Infusionslösungen. Leider sagen alle Guidelines, man soll NaCl verwenden, aber bitte tun Sie es nicht, auch wenn Sie es lesen, es ist mit Sicherheit nicht günstig. Was machen Sie jetzt noch mit dem Patienten? Geben Sie ihm zusätzlich noch Bicarbonate, er hat einen pH-Wert von 7,05. Geben Sie ihm Resonium, er hatte im Blutgas 5,5 Kalium, im Zentrallabor sogar 5,9. Oder sagen Sie, na, das Kalium wird schon runtergehen, ich gebe ihm gleich eines in die Infusion hinein. Oder entscheiden Sie sich, wenn man nicht viel weiß für Punkt 4, geben wir ihm Lovenox, Bantulok und ein Antibiotikum als Polypragmasie. Was würden Sie meinen? Ich bitte Sie noch zu wählen, zeigen Sie noch ein bisschen Mut. Sie haben es beide verstanden. Punkt 3, Sie geben Kaliumchlorid. Punkt 1, Sie geben Bicarbonat. Das ist sehr beliebt, wie man sieht. Ja. Ich würde mich für Punkt 4 entscheiden, auch weil ich nicht weiß, was ich tue natürlich, aber ich kann Ihnen begründen, warum ich die ersten drei Dinge nicht tun werde oder würde. Vielleicht aufs Resonium zurückzugehen, das brauchen Sie nicht. Durch Insulin alleine geht das Kalium runter. Sie haben gesehen, in 12 Stunden von 5,5 auf 4,4, also Resonium zu geben, bringt nichts. Wenn das Kalium niedrig ist, in den ersten Liter gleich hineingeben, Kalium würde ich an Ihrer Stelle nicht. Sie können maximal pro Liter 40 Millimol hineingeben, sprich 2 Ampullen. Sie sollten aber nicht mehr als 20 pro Stunde geben. Das bedeutet, dass Sie eigentlich den ersten Liter über mindestens 2 Stunden infundieren müssten. Das ist für diesen Patienten in dem Volumensdefizit einfach zu wenig. Also bitte nicht a priori das Kalium hineinspritzen, das brennt stark und kann auch aus kardialen Gründen schlecht sein. Und jetzt vielleicht noch einmal zum Bicarbonat zurück. Bicarbonat würde ich erst wirklich dann geben, wenn der Patient trotz Flüssigkeitsgabe hämodynamisch instabil ist. Warum? In der Azidose verlieren Katecholamine in der schweren Azidose ihre Wirkung. Es kommt zu einer negativ-inotropen Wirkung auf das Herz, zu einer Vasodilatation. Dann kann man durchaus einen Versuch mit Bicarbonat machen. Halten Sie sich aber vor Augen, wenn Sie Bicarbonat infundieren, entsteht in der Azidose CO2 und dieses CO2 ist ein Gas. Und dieses Gas geht nicht nur über die Lunge nach außen, es geht als Gas auch über die Zellmembranen intrazellulär. Und die intrazelluläre Azidose, wenn Sie sich vorstellen, Sie verschieben diese Azidose von außerhalb der Zelle in die Myokardzellen, in die Neuronen, in die Myokardzellen und in die glatten Muskelzellen der Gefäße, dann richten Sie mehr Schaden an als Nutzen. Und letztendlich ist es so, dass Sie eigentlich eine schöne Laberkosmetik machen, aber letztendlich die Situation unter Umständen sogar verschlimmern. Wenn der Patient Insulin kriegt, ausreichend Flüssigkeit kriegt, dann kann der Metabolismus auf diese Ketonkörper zurückgreifen und Ketonkörper sind ein exzellentes Substrat für die Regeneration von Bicarbonat. Also wenn Sie den Patienten behandeln, produziert er sich sein Bicarbonat einfach selbst, das er braucht. Sie brauchen das nicht von exogen zuführen. Zum Kalium habe ich schon gesagt, vielleicht noch ein Tipp für die Praxis. Wenn Sie einen Patienten haben, der eher sauer ist, geben Sie keine saure Verbindung, also nicht Kaliumchlorid, weil Chlorid ist ja nicht so günstig, geben Sie Malat. Und wenn das Phosphat absinkt unter 0,4, sollten Sie auch Phosphat substituieren. Warum? Phosphat brauchen wir, ATP-Synthese brauchen wir für die Energie, fürs Myokard, für die Muskulatur, für die Atemmuskulatur. Also das Phosphat sollte man meistens am zweiten, dritten Tag, wenn es absinkt, muss man es dann meistens auch substituieren. Bauchschmerzen, die der Patient hatte, sind im Rahmen einer Pseudoperitonitis möglich, aber denken Sie natürlich auch dran, der Patient kann durchaus vielleicht auch eine akute Appendizitis haben und durch den Infekt und durch die abdominelle Pathologie in eine Ketoazidose reinrutschen. Da ist sicher die Differentialdiagnostik nicht immer ganz einfach. Hyponatremie, um die brauchen Sie sich nicht kümmern, das entsteht meistens durch ein Shifting, in dem Wasser aus den Zellen herausgesaugt wird, osmotisch, und sich das Natrium verdünnt. Das ist keine behandlungswürdige Sache. Leukozytose ist auch sowas. Stressleukozytose hat man, Infekt hin oder her, brauchen Sie sich nicht kümmern. Ein bisschen ein Anstieg der Amylase und Lipase geht oft auch mit. Da muss man halt dann im Einzelfall wirklich schauen, ist es eine echte Pankreatitis oder nicht. In der Regel haben Sie hier nur Auslenkungen, die nicht so gravierend sind. Aber Sie sehen hier einige Begleiterscheinungen, auf die man achten muss. Und eine Differentialdiagnose, die allerdings jetzt weniger junge Menschen betrifft, sondern vor allem ältere Personen, die sehr, sehr wenig trinken, Personen aus Pflegeheimen. Das sind Personen, die rutschen in eine andere Form der diabetischen Entgleisung, nämlich in das hyperosmolare diabetische Stoffwechselentgleisung. Wie gesagt, die Unterscheidung haben Sie hier zwischen also die sauren Patienten, die wir gerade erwähnt haben, und sozusagen die Patienten, die eine hohe Osmolarität haben, aber ein nicht so stark erniedrigtes Bicarbonat. Im Wesentlichen machen Sie das sehr ähnlich. Nur da es multimorbide, sehr alte Menschen sind, müssen Sie mit der Flüssigkeit ein bisschen mehr aufpassen. Sie müssen natürlich auf kardiale Komorbiditäten schauen. Ansonsten muss man hier noch mehr darauf aufpassen, den Blutzucker wirklich langsam runterzuholen, nicht mehr als 50 pro Stunde. Diese Patienten können wirklich sehr rasch auch in ein Hirnödem reinrutschen. Gesamt gesehen ist die Prognose dieser Patienten katastrophal schlecht, aber nicht nur durch die Entgleisung, sondern das sind meistens so kranke Menschen, die in diese Entgleisung reinrutschen, dass sie a priori schon sehr schlechte Karten haben. Nur das noch zur Differentialdiagnose und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe mein Wort weiter an meinen Kollegen, der jetzt ganz von vorn beginnt.